Damen und Herren, Ihr Flug CM111, Saftschubsen und Autopiloten, ist nun zum Einsteigen bereit. Ladies and Gentlemen, your flight CM111, Juice Pushers and Autopilots, is now ready for boarding.
Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Episode. This is your Captain speaking. Diesmal auch wieder gewohnt mit Podcast-Mikrofon und natürlich mit mir und unserem Lieblingskapitän Klaus. Herzlich willkommen. Hi.
Hi, grüß dich, Mike.
Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben und wieder ein paar Anekdoten aus deiner Zeit aus deinen letzten Jahren, die du so gesammelt hast, erfahren können. Was hast du denn heute dir so gedacht als Thema?
Also ich habe mir gedacht, mein Instagram-Name ist ja Quax747, da werde ich auch häufig drauf angesprochen oder wird dann gefragt, wieso denn 747, du fliegst doch A320 und so weiter. Und
ich hätte tatsächlich gefragt, warum Quax?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gab in den 40er Jahren mal einen Schwarz-Weiß-Film mit Heinz Rühmann, der hieß Quax, der Bruchpilot. Und vielleicht ist das so, ich kann es ja gar nicht so genau sagen, warum das daherkommt, aber das ist ja irgendwie so ein Kunstwort. Und ich fand das in der Kombination mit einer 747 eigentlich ganz einprägsam oder auch ganz, ja, einzigartig oder irgendwie besonders.
Ah, und das 747 kommt dann daher, weil du noch, also dein Instagram gegründet hast, noch auf der 747 warst?
Nee, damals gab es, glaube ich, noch gar kein Instagram. Nee, also ich bin ja von 2004 bis 2010 bin ich die 747 geflogen und das habe ich später gemacht. Aber die 747 ist schon mein Lieblingsflugzeug, wenn ich das jetzt so beschreiben würde.
Das glaube ich sofort. Also auch wenn ich an Luftfahrt denke und an glamouröse Zeiten, dann denke ich auch einfach an die 747. Es ist einfach so eine Ikone. Einfach klassisch elegant, ja. Das Pendant zum Porsche, würde ich sagen, wenn man an Autos denken würde. Von daher.
Ja. Es ist tatsächlich sehr ähnlich, weil der Porsche von außen auch wirklich eine Ikone ist und sehr stilistisch, sehr schön ist. So ist die 747 auch. Viele wundern sich, wenn sie ins Cockpit in der 747 gehen, weil sie vermuten, es würde oder müsste recht groß sein. Das ist es aber höchstens auf dem Observer Seat nach hinten hin, aber vorne für die Piloten ist es dann doch relativ klein. Wenn man sich eine 747 auch von außen anschaut, dann sieht man auch warum, weil man halt vorne oben an diesem Buckel sitzt und es ist dann doch da kleiner, als man denkt. Aber wie gesagt, wie mit dem Porsche, ne? Es ist ja auch eventuell nicht ganz so geräumig wie in einem, keine Ahnung, in einer Limousine, aber halt cool.
Ja, das glaube ich sofort.
Und genau, was ich erzählen wollte, ich kann einfach mal so ein bisschen anfangen. Und zwar fing es eigentlich schon ganz lustig an, die Umschulung der 747 auf die 747 fand im Jahr 2004 bei mir statt. Vorher bin ich 737 geflogen innerhalb Europas. Und war auch da zum Teil mal in Hamburg stationiert, sodass ich da dann auch relativ, sag mal so, das Streckennetz war jetzt nicht so groß. Ja. Insofern, und dann war das schon so quasi wie so eine neue Welt, in die man eingetaucht ist auf der 747. Und die Umschulung fand hier in Frankfurt statt, im Simulator. Und so eine Umschulung muss man sich so vorstellen, dass man so, keine Ahnung, ein paar Tage lang so Selbststudium betreibt mit dem technischen Hintergrundwissen, was man auf so, in so Computerprogrammen oder in Unterlagen nachguckt oder eben lernt. Und dann beginnt die Simulatorzeit. Die dauert dann einige Wochen, wo man eben im Simulator herangeführt wird. Erst mit den normalen Systemkenntnissen und dann geht man in den richtigen Simulator, geht fliegen und dann gehen immer wieder Sachen kaputt. Und so wird man da herangeführt. Und das haben wir auch gemacht. Und
da kommt man gut mit nassen Achseln raus, ne?
Ja, Sitzheizung ist auch oft an. Also wenn man denn da sich denn auf den Sitz, wenn jemand anders sich auf den Sitz setzt, dann ist er doch meist recht warm, ja. Das auf jeden Fall, ja. Das habe ich dann zusammen mit einem anderen Co-Piloten gemacht. Das ist auch nicht unüblich, dass man eine Ausbildung entweder im normalen Crew-Komplement macht, Kapitän, Co-Pilot, aber das kann man auch mit zwei Co-Piloten machen oder auch mit zwei Kapitänen. Dann ist das Programm dementsprechend angepasst. Hat alles Vor- und Nachteile. Im normalen Crew-Komplement sitzt man die ganze Zeit auf seinem späteren Arbeitsplatz. Und wenn man in einem Komplement mit zwei Co-Piloten zum Beispiel fliegt, sitzt man ja auch mal auf der Seite des Kapitäns und bekommt aber eben auch mit, was muss der eigentlich machen. Das ist auch durchaus hilfreich, dass man da dann diese Seite oder das aus der Sicht dann eben auch mal sieht. Also hat beides Vor- und Nachteile dann. Und das war recht cool. Eine witzige Anekdote noch zu diesem Simulator-Training war, dass das, ich bin ja Fußball interessiert und das war genau während der Europameisterschaft 2004. Und die Deutschen haben da jetzt nicht so gut abgeschnitten, aber die Griechen haben sehr gut abgeschnitten bei dieser Europameisterschaft. Und warum erzähle ich das? Ja, weil wir mit der Kollegin und ich kamen beide aus Hamburg oder aus der Nähe von Hamburg und haben in Frankfurt bei den Simulator-Sessions dann immer oder haben regelmäßig im Hotel übernachtet. Und haben immer in Raunheim in einem Hotel übernachtet. Und witzigerweise bei dem ersten Ausscheid oder bei dem ersten K.O.-Spiel der Griechen waren wir im griechischen Lokal und haben da was gegessen. Und das war halt sehr lustig von der Stimmung. Die Griechen sind ja weitergekommen. Und die Griechen sind ja am Ende bis ins Finale gekommen. Und wir waren witzigerweise immer jeden Tag, wo die Griechen ein Spiel hatten, hatten wir auch eine Übernachtung und konnten das Spiel sehen und sind halt dann immer beim Griechen essen gewesen. Und bei jedem Spiel wurde der Fernseher größer. Also am Anfang war halt noch, wie man sich das aus einer Kneipe vorstellt, so ein kleiner Fernseher, der irgendwo oben am Tresen hing. Und es wird halt immer größer. Und beim Finale war dann eine Leinwand aufgebaut und wir waren dann extra schon mal 4 Stunden vor Anpfiff beim Griechen, damit wir auf jeden Fall einen guten Platz bekamen. Und sie sind ja tatsächlich Europameister geworden und es ist nahezu ausgerastet. Also alle haben dann erstmal mit Athen angerufen und mit dem Auto hin und her. Und es war sehr lustig. Und deswegen verbinde ich halt diese Umschulung auf die 747 lustigerweise immer mit der Europameisterschaft oder dem Europameistertitel der Griechen damals. Eine witzige Erfahrung. Und dann ging es ja los. Also diese ganze Simulator-Training endet dann mit einem Checkflug im Simulator und noch eine Einweisung für den Flughafen von Mexico City, weil der sehr besonders ist, braucht man dafür eine Einweisung. Und dann geht der erste Umlauf, ging damals mein erster Umlauf nach Singapur. Und das ist so ein Umlauf mit einem Shuttle gewesen. Das bedeutet, man fliegt nach Singapur und steigt dann da aus, hat 24 Stunden Aufenthalt und am darauffolgenden Tag fliegt man einmal einen Shuttleflug, also nach Jakarta und wieder zurück zum Beispiel. Das war es in meinem Fall. Das machte man damals, im Moment gibt es diese Shuttleflüge, glaube ich, nicht oder nur vereinzelt. Das ist immer dann, wenn Destinations angeflogen werden sollen, die aber jetzt keinen Direktflug erfordern, weil gar nicht so viele Passagiere direkt dahin fliegen wollen. Und da kann man vielleicht auch zwei Destinations zusammen verbinden, wenn beide zusammen einen vollen Flieger ergeben, würde man das so machen. Und manchmal hat man auch Verkehrsrechte auf diesen Strecken gehabt. Das kann ich nicht mehr sagen, wie das damals war. Und dann konnte man auch lokale Passagiere mitnehmen von Singapur nach Jakarta in dem Fall. Aber erstmal ging ja der Flug los, hier abends um 10 nach Singapur. Die Besonderheit bei diesem ersten Umlauf ist, dass man noch einen Safety First Officer mit dabei hat. Das heißt, es ist ein Ausbildungskapitän, zwei Co-Piloten und ein Senior First Officer, also 4 Piloten auf diesem Umlauf dabei. Und ja, dann für mich war das am Anfang, das Flugzeug kannte ich jetzt ja aus dem Simulator, fühlte mich gut vorbereitet, aber so meine Kenntnisse, was den Luftraum anging, von der 737, die hörten irgendwo bei Bukarest oder Istanbul oder Ankara irgendwann auf, weil weiter war ich mit einer 737 noch nicht geflogen. Und das wäre echt lustig, denn bis dahin kam mir das alles bekannt vor und dann ging es eben weiter Richtung Schwarzes Meer und weiter Richtung Kaspisches Meer und Richtung Afghanistan. Und das war schon das Erste, was sehr aufregend war. Es war noch alles dunkel und dann haben wir unsere Pause gehabt und nach der Pause kommst du dann wieder über dem Indischen Ozean und es ist taghell draußen, stehen überall so Gewitter rum und du fliegst so lange und so denkst, das ist alles unwirklich, was gerade passiert, weil du bist ja gerade erst losgeflogen und du hast dann vielleicht in einer Pause ein bisschen geschlafen, geträumt, was auch immer. Auf jeden Fall bist du einfach da irgendwo und bist völlig fasziniert. Naja, die erste Landung bei dem allerersten Umlauf macht der Ausbildungskapitän oder der SFO wahlweise, kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, der Ausbildungskapitän war es. So dass man dann erstmal da ins Hotel geht und auch diese ganzen Eindrücke. Du landest da ja halt nach so einem 11-Stunden-Flug morgens um, also deutscher Zeit morgens um 9. Das ist in Singapur ja schon nachmittags um 3 oder 4. Und dann fährst du ins Hotel und es wird dann schon langsam dunkel und du hast die ganze Nacht quasi durchgemacht, ja. Und dann triffst du dich zum Essen irgendwo. Und ich war damals vielleicht einmal irgendwo im Urlaub in Südostasien, also kannte mich nicht wirklich aus. Und dann gehst du nach Lauppasat, das kann mich noch daran erinnern, das ist so ein Food Court und alle möglichen Kollegen holen irgendwelche Sachen, die man in die Mitte stellt und jeder probiert mal von dem anderen, also da dieses Essen. Und gleichzeitig hast du 35 Grad Außentemperatur, 99% Luftfeuchtigkeit. Und das war schon alles eine total krasse, also wie so eine, ja, quasi so eine Zeitreise oder so. Ne? Das kannte ich ja vorher von der Kurzstrecke halt überhaupt nicht. Ne? Und dann bist du halt ja auch erstmal gar nicht müde, weil du ja von der deutschen Zeit her, du bist ja 6 Stunden weit, also dass du dann erst sehr spät in der Regel einschläfst. Und ja, nächsten Tag, also irgendwann habe ich dann halt doch geschlafen, war dann auch ganz ausgeruht. Und nächsten Tag ging ja dann dieser Shuttle-Flug da nach Jakarta. Also fährt man wieder zum Flughafen und übernimmt den Flieger, der an dem Tag dann aus Frankfurt gekommen ist und fliegt dann da nach Jakarta. Und da habe ich dann meine erste Landung gemacht. Das war auch lustig, weil das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf der Südhalbkugel gewesen bin. Also der erste Flug über den Äquator und die erste Landung dann in Jakarta. Das war auch eher eine positive Landung. Also, es war nicht. Es war, also, ich habe es danach doch immer meistens besser hingekriegt als da. Und ist aber auch nicht ungewöhnlich. Ne? Man, selbst wenn man das im Simulator alles trainiert hat, in echt, ist es halt doch nochmal was anderes. Aber alles gut, war halt vielleicht nur recht positive Landung. Ne? Und ja, rollt halt rein. Und danach, den Rückflug hat ja der Ausbildungskapitän dann gemacht. Und da habe ich dann den Outside-Check gemacht in Jakarta und das werde ich auch nie vergessen. Dann stehst du unter dieser 747, die wirklich so extrem beeindruckend groß ist und denkst dir, Wahnsinn, ja, du hast dieses Flugzeug, also wenn auch nicht ganz weich, aber hier sicher aufgesetzt und begreifst das gar nicht, also weil das einfach diese Dimensionen einfach so irre sind und ja, das werde ich eben, wie gesagt, auch nicht vergessen. Naja,
Vor allem dieser Unterschied, kann ich mir gut vorstellen. Die 737, die hängt ja auch relativ tief über dem
ja.
Boden. Da hast du ja gefühlt fast alles, was du checken musstest, hättest du auch mit der Hand selber anfassen können, mehr oder weniger.
Ja.
Und auf
Ja,
der
und ich bin
747
ja,
ist auf
ich.
einmal alles so groß und hoch und weit weg,
Genau.
ne?
Ich bin ja auch relativ groß und auf der 737 musste ich ja immer aufpassen, dass ich mir den Kopf nicht irgendwo anschlage bei dem Outside-Check, weil du irgendwo gegenlaufen konntest. Das passiert ja natürlich auf der 747 auf keinen Fall. Ne? Also diese Dimensionen waren halt einfach irre, wenn man sich das vorstellt. Ja, und genau, dann sind wir wieder zurück nach Singapur geflogen und dann hast du dann wieder da einen Aufenthalt gehabt in Singapur und dann den Rückflug wieder nach Frankfurt, morgens um 6 in Frankfurt gelandet. Und ja, dieses Erlebnis ist so sehr einprägsam gewesen, gerade eben nachdem du vorher auf der Kurzstrecke mehr oder weniger. Also ich habe mir aber gedacht, oder habe mir damals gedacht, das ist nicht nur eine andere Flotte, das ist eine ganz andere Firma, bei der ich auf einmal arbeite, weil das halt so anders war, dieser Job, ne? Wo es natürlich das die gleiche Firma war. Also das war schon beeindruckend, dieser erste Umlauf da, ne? Der zweite Umlauf ging dann, ich glaube, der zweite ging entweder nach Miami und der dritte ging nach Johannesburg, aber auf jeden Fall, der Umlauf nach Johannesburg war auch total beeindruckend, weil zu der Zeit damals gab es über Afrika noch kein CPDLC, also dieses Data Link quasi. Ne? Also, wenn man das jetzt mal in heutige Sprache übersetzen würde, ist es im Prinzip so eine Art WhatsApp-Chat zwischen dem Fluglotsen und dem Piloten, der einem halt Freigaben gibt auf Höhen oder eben zu Wegpunkten. Das gab es alles nicht. Es gab halt Airways, also Luftstraßen über Afrika, die waren auch, da gab es auch gar nicht so viele von, aber vor allen Dingen gab es eben die Höhenrestriktionen. Also in der Regel fliegt man ja nach Osten in ungeraden Flugflächen, also 25.000 Fuß oder Flight Level 250, Flight Level 270, 290. Und damals war aber die Staffelung über 30.000 Fuß, waren nicht 2.000 Fuß, sondern in 4.000er Schritten.
Oh, wow.
Sodass der ungerade Flight Level eben Level 330 oder 370 war. So, und der gerade eben 310 oder eben 350, 390. Ich hoffe, ich kriege es noch genauso hin. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so. Und das wiederum führte dazu, dass du ja erstmal losgeflogen bist in Frankfurt und da musstest du gucken, ob noch andere dann da auch hin wollten. Und manchmal war es dann so, dass die Swiss genau zur gleichen Zeit irgendwie auch dahin wollte oder kurz vorher. Und das war alles bis Libyen oder bis Ägypten, je nachdem, wo du dann lang geflogen bist, war das alles kein Problem, weil du ja VHF-Kontakt hattest und auch eine deutlich geringere Separation hattest. Also den Abstand zwischen den Flugzeugen, der war deutlich geringer. Aber dann, südlich von Ägypten oder Libyen, wo du im Prinzip keine, also für die Nichtflieger, also VHF bedeutet ja eben Very High Frequency oder wenn man es mit dem Radio vergleicht, mit dem Autoradio, diese UKW-Sender. Ne? Also in dieser Qualität unterhält man sich da. Und
Also
das
einfach
geht aber nur.
wie so ein Funk, einfach wie ein Walkie-Talkie, dass man mit den Lotsen sprechen kann, ne?
Ja, genau. Und das hat den Nachteil, also die Qualität ist gut. Das hat zwei Nachteile. Wenn zwei Leute gleichzeitig funken, dann wird es überlagert, man hört nur so ein Pfeifen. Und der zweite Nachteil ist, die Reichweite ist nicht so groß. Also man, wie bei UKW-Radios, braucht man eben verschiedene Sender. Ne? Also heutzutage machen die Autoradios ja das alles automatisch. Aber wenn man zum Beispiel in Hamburg, Hessen oder HR3 hören will, geht das nicht, weil einfach die Sender gar nicht weit genug gehen. Ne? Und damit man dann funken kann über große Entfernungen, wo keine Sender stehen, hat man eben HF, also Kurzwelle, benutzt. Und jeder, der mal die Qualität sich anhören will, der kann auf seinem Radio im Auto ja mal Kurzwelle einstellen. Das geht bei den meisten modernen Autoradios tatsächlich immer noch. Und dann hört man schon diese Qualität. Und dann, wenn man dann funken musste über Kurzwelle, war das halt schon echt immer eine Herausforderung. Weil dadurch, dass die Reichweite so groß war, hast du teilweise eben auch Flugzeuge von Gott weiß wo gehört, die mit wem auch immer gesprochen haben, weil die Frequenzen oft gleich waren. Also du bist dann ja geflogen, hast versucht, N'Djamena zu rufen. N'Djamena ist die Hauptstadt vom Tschad. Und da hast du die versucht zu rufen und gleichzeitig hast du den Kollegen gehört, der Mombasa gerufen hat oder der Mumbai gerufen hat. Und da auf der Frequenz konnten sich die Sachen auch überlagern, aber du musstest halt trotzdem sehr genau zuhören und wann denn dein Callsign dran war. Und das war halt wirklich schwierig, um da eine Freigabe zu bekommen. Und das heißt, Kommunikation schwierig. Das nächste, was ich sagte, mit den
Vor allem
Flugflächen,
beim
also.
HF hat man doch auch relativ viel Hintergrundrauschen noch, was recht anstrengend ist, ne?
Ja, genau. Und du hörst ihn schlecht und weil du ihn schlecht hörst, drehst du es halt lauter. Und jetzt könnt ihr einfach, kann ja jeder mal so Mittelwelle bei sich einstellen im Radio und das einfach mal auf die gewohnte Lautstärke oder noch ein Stück lauter stellen und mal gucken, wann ihn das nervt, dieses Rauschen. Ja. Das hast du halt da und du musst es halt dann auch oftmals die ganze Zeit irgendwie mithören oder leise irgendwie mithören, dass du, wenn du mal gerufen wirst. Ne. Also das war blöd und dann eben diese Höhen. Dadurch, du hast dann versucht, eine gewisse Höhe zu erreichen zu einem bestimmten Punkt, um möglichst viel Sprit zu sparen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Swissair aus Zürich nach Johannesburg flog und 3 Minuten vor dir an diesem Wegpunkt war, in Level, sagen wir mal 330, dann konntest du nicht in 330 fliegen, weil du brauchtest 10 Minuten Separation, also 10 Minuten hinter dem bist du geflogen. Das ist in Entfernung sind das ungefähr 70 Meilen oder 120 Kilometer, also eine irre Entfernung und auch diese Höhenstaffelung, aber die war halt aus einer Zeit noch, wo Flugzeuge eben nicht so genau navigieren konnten und nicht so genaue Höhenmesser hatten, deswegen waren diese Abstände so groß.
Man muss
Aber das
vielleicht
führt
auch
halt
dazu
dazu.
sagen, das ist ja Procedural Separation, also die Separation über Europa war ja immer kürzer, weil du da konstant Radarkontakt hattest. Also da hatten die
Genau.
Fluglotsen Radarschirme und diese Radarschüsseln, dass sie eben auch relativ exakt die Position der Flugzeuge unabhängig der Flugzeugnavigationssysteme selbst feststellen konnten. Und über großen Teilen von Afrika hast du das gar nicht. Das heißt, die
Ja.
sind abhängig von deiner eigenen Positionsmeldung, ne?
Exakt. Und danach staffeln sie das, wenn der eben sagte, dass dann hat er den Punkt, also machst du so Position Reports und danach wird das dann eingeteilt. Das heißt, es konnte sein, dass du diese Flugfläche nicht bekommen hast und höher ging nicht, weil du noch zu schwer warst und ja, musstest halt tiefer fliegen und überlegen, okay, wollen wir jetzt hier noch schneller fliegen, damit wir ihn eventuell überholen, weil du sowieso schneller warst, um dann irgendwann 10 Minuten vor ihm zu sein und dann bei dem nächsten bei Kinshasa oder wer auch immer als nächstes kommen wirst, dann zu fragen, ob du die Höhe hast. Und gleichzeitig wusstest du aber nicht, ob vielleicht noch eine British Airways kommt, die das gleiche vorhatte. Und dann gab es noch die sogenannte Air-to-Air-Frequenz. Also du hast die immer aktiv gehabt, wo du dann auch Position Reports gemacht hast, weil auf diesem HF hast du ja nicht die ganze Zeit zuhören können, weil es dich ja, weil es war einfach dieser Hintergrundgeräusch, es war einfach viel zu laut. Und diese Air-to-Air-Frequenz, also quasi zwischen den Flugzeugen, jeder hat auf der Frequenz so seine Position durchgegeben. Da hast du dann noch zugehört, ob jemand vielleicht auf den gleichen Luftstraße unterwegs ist oder sein wird, wann er da ist, in welcher Höhe, damit du da auch dann eine Separation hast. Also und gleichzeitig hast du dann auch noch die Notfallfrequenz gerastet. Das war halt durchaus ziemlich anspruchsvoll, weil gleichzeitig oder darüber hinaus eine Besonderheit bei Flügen über den Äquator ist, dass du in der Regel die ITC, also die innertropische Konvergenzzone, durchfliegst. Klingt jetzt so kompliziert, aber de facto heißt es, es ist ein Gürtel von Gewittern, die sich jeden Tag bilden um den Äquator herum. Manchmal ein bisschen nördlich, manchmal ein bisschen südlich. Und wenn du auf die Südhalbkugel fliegst, musst du irgendwann da durch, dran vorbei, wie auch immer. Und da diese Flüge nach Johannesburg auch in der, im abends losgingen ab Frankfurt, bist du im Dunkeln da lang geflogen. Und wenn du jetzt viel Mond hattest, dann konntest du die Gewitter vielleicht ein bisschen sehen. Und dein Wetterradar war natürlich da essentiell. Und du musstest sie umfliegen, weil sie so hoch und so energiegeladen sind am Äquator, dass du da halt nicht drüber fliegen kannst und auf keinen Fall durchfliegen solltest. Ne?
Mhm.
Also das, und da dann eine Kommunikation, wenn da so ein Gewitter noch im Weg stand, das war dann aber besonders schwierig, weil das noch mehr gestört hat, ne? Also dieses Gewitter. Also das war auch noch ein Punkt. Und das Letzte, was noch bei diesen Flügen anspruchsvoll war, waren die Flughäfen auf der Strecke, also die En-Route Alternates, ne? Also zu überlegen, okay, jetzt meinetwegen haben wir jetzt einen Passagier, dem geht es nicht gut und der Arzt meint, es könnte ein Herzinfarkt sein. Ja, dann zu überlegen, okay, wo würden wir denn jetzt mal hinfliegen? Und dann ist es auch keine so einfache Abwägung, ob es jetzt besser ist, ob du mit dem Patienten jetzt in Bujumbura in der Nacht oder in Kinshasa landest oder vielleicht doch 3,5 Stunden weiterfliegst und dann in Johannesburg landest. Ne? Also das waren auch so Überlegungen, wenn denn sowas da ist, was du machen solltest. Du hast dann ein Satellitentelefon gehabt, wo du mit einem Arzt die Befunde oder den Krankheitszustand besprechen konntest. Aber das ist keine so leichte Entscheidung oder so ein Entscheidungsprozess. Ne?
Das glaube ich sofort. Ich hatte so ein Gespräch tatsächlich selber auch schon mit dem Kapitän, weil wir auch einen medizinischen Notfall an Bord hatten. Das war zum Glück über Europa und wir waren sowieso eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt und dann war die Entscheidung relativ einfach. Klar, wir gehen nach Frankfurt, größter Airport, schnelle Versorgung ist da und auch Kliniken in der Nähe. Aber es hat mich noch beschäftigt und ich habe ihn dann noch gefragt, was machst du denn da, wenn jetzt mitten über Afrika bist oder sonst wo, ne? Wie ist denn da die Entscheidung? Er meinte, ja, teilweise haben wir auch genügend Airports, wo wir dann landen könnten, aber es wäre für den Patient gar nicht die beste Entscheidung, weil man dann über einen Landweg vielleicht nochmal 2 Stunden mit dem Auto ins nächste Krankenhaus fahren müsste, was dann dafür ausgestattet ist für die Probleme, die er hat, dass das schon teilweise belastende Entscheidungen sein können. Und ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht tatsächlich, dass es tatsächlich, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, besser sein könnte, nochmal 3-4 Stunden zu warten, bis man dann auch an der passenden Stadt ist, wo dann auch die Versorgung, also dass du mit dem Krankenwagen in 10, 15, 20 Minuten noch ins Krankenhaus kommst nach der Landung. Das ist echt interessant.
Ja, du hast ja über dem Atlantik oder Pazifik hast du ja die gleiche Problematik. Da hast du natürlich, musst du dir weniger Gedanken machen über irgendwelche Alternates, die unter dir sind, weil ja einfach gar keine da sind. Aber da hast du ja das Gleiche. Du musst ja dann auch überlegen, okay, fliege ich dahin? Und dann ist auch wichtig zu wissen, okay, wenn du jetzt nach Sondastromfjord in Grönland fliegst, habe ich da, was für eine medizinische Versorgung bekommt der Patient dort oder in Goose Bay in Kanada und so. Ne? Also das sind auch wiederum Dinge, die man da abklären muss. Ne? Oder eben, wenn du technische Probleme hast über Afrika, dann weiß ich auch noch, früher hatten wir quasi so ein Ordner, das waren ja die Karten, waren ja alles Papierkarten und dann war da so ein Ordner mit Emergency Airports, ich werde das nicht vergessen. Und dann gucke ich mir das so alles, bereite es sich ja vor und dann sehe ich bei dem einen Airport, ist dann beschrieben, was für Facilities, also was der Airport überhaupt hat. Ne? Ist die Landebahn überhaupt aus Asphalt oder ist das jetzt irgendwie Geröll oder sowas? Ne? Und hier war die Landebahn schon aus Asphalt. Ne? Und als Beleuchtung stand dann ein Symbol drin, was ich nicht kannte. Und dann musste ich das nachgucken. Und dann war als Beleuchtung waren halt brennende Ölfässer angegeben. Ja?
Boah.
Also als Anflugbefeuerung. Ne?
Wow.
Und dann da hast du gedacht, okay, es muss schon wirklich viel zusammenkommen, wenn du jetzt nachts an so einem Platz landen müsstest. Ne? Also das ist auch schon, das ist auch wirklich, naja, das ist schon wirklich ziemlich heftig. Ne? Aber das ist nur das, wie das so damals so abgelaufen ist. Also dieser ganze Flug war, du warst halt schon, du warst zu dritt, aber du warst auf jeden Fall ja schon mal stark beschäftigt dann mit diesem ganzen, ja, diesen ganzen Besonderheiten über Afrika. Ne? Und dann wieder das Gleiche. Ne? Bist du angekommen in Johannesburg, kurz dahingelegt, der Kapitän hatte dann ein Auto gemietet und wir sind dann zu so einer Lodge gefahren. Ne? Und ja, da geht es dann schon los. Du bist wieder wie in einer anderen Welt. Dann steigst du in dieses Auto und musst erstmal, also ich bin zum Glück nicht gefahren, er ist gefahren, aber das ist ja der Steuer auf der falschen Seite. Das
Ja.
heißt, es geht schon mal los, wenn du aus dem Parkhaus fährst, dass das saugefährlich ist, weil du ja dann erstmal falsch abbiegst vielleicht oder der erste Kreisverkehr, naja. Und dann sind wir halt da in eine Lodge gefahren, haben so eine Safari gemacht und das werde ich auch nie vergessen. Da sitzt du da abends und der Mond hat auf einmal, sieht aus wie so eine Badewanne und du denkst, du bist doch gerade erst in Frankfurt losgeflogen und du bist wie in einer anderen Welt. Also das sind so tolle Erlebnisse dann. Und die Besonderheit bei dem Umlauf war dann noch, dass wir einen Shuttle nach Kapstadt geflogen sind. Da dann am nächsten Tag eben bist du halt morgens da zum Airport gefahren, nach Kapstadt, hast da 4 Stunden Aufenthalt gehabt und bist dann wieder zurückgeflogen. Und dann sind wir in Kapstadt hingeflogen, der Kapitän ist dann hingeflogen. Und da habe ich dann, oder da war dann irgendwie jemand vor uns, der meinte, ja, ist noch ein oder zwei Flieger vor euch, er könnte uns den Table Mountain Approach anbieten. Und ja,
Ja.
der Kapitän sofort zugesagt. Und das bedeutete dann, dass wir im Prinzip unten, also um den Tafelberg herumgeflogen sind, dann unten bis zum Kap der Guten Hoffnung, bis zum südlichsten Punkt Afrikas und dann zurück und dann gelandet sind. Und das war also wirklich bei bestem Wetter. Das war wirklich völlig irre, diesen Anflug. Und ja, also das wird einem auch im Nachhinein erst klar. Vor dem Rückflug haben wir das Briefing, unser Briefing in dem Büro von der South African da gemacht. Und da war dann ein Foto vom Tafelberg und der 747, die da gerade so rumfliegt. Und total beeindruckendes Bild. Und dann siehst du ganz klein vorne das Cockpit und da siehst du einen ganz kleinen weißen Punkt. Und dann denkst du dir, Wahnsinn, ja. Also siehst halt diesen Piloten, diesen ganz kleinen weißen Punkt, der dieses Flugzeug herumgesteuert hat. Und das hast du auch gerade gemacht. Also das war schon, das wird dir im Nachhinein erst wieder so bewusst, was du da dann wieder erlebt hast. Ne? Und ja, dann wieder zurück nach Johannesburg und dann am nächsten Tag dann wieder nach Deutschland geflogen. Also wie gesagt, es war wieder eine Reise, wieder irgendwo in eine andere Welt. Das war wirklich völlig beeindruckend. Ja.
Ich kann das auch nur teilen. Also während dem Fliegen, so schön die Approaches auch sein können, die man macht, oder die Aussichten, die man macht. Man ist so konzentriert in dem, was man tut, und ja, kann das dann teilweise echt erst realisieren, wenn vielleicht jemand dabei war hinter einem, der ein Foto gemacht hat oder ein Video, und wenn man sich das dann nochmal anschaut. Ja, so ging es mir zum Beispiel mit dem Landetraining, wenn ich mir, da saß dann hinten auf dem Observer ein Kurskollege von mir, ein paar Fotos und Videos gemacht und gucke ich mir immer wieder auch gerne an, und dann schaue ich es an und so, wow, Wahnsinn, das ist das erste Mal, dass ich so einen großen Vogel gesteuert habe, einen großen Airbus, und in dem Moment war ich so konzentriert, habe ich das gar nicht so richtig wahrnehmen können. Da habe ich einfach gemacht, was ich machen musste und wofür ich trainiert wurde. Ne? Ich finde das immer
Exakt,
wieder Wahnsinn.
exakt. Absolut, absolut, ja. Also es ist völlig irre. Deswegen diese Dinge sind mir auch natürlich besonders in Erinnerung geblieben, aber es gibt ja so viele Sachen und das, was du beschreibst. Und das wird einem oft erst im Nachhinein dann auch so bewusst und vielleicht manchmal sogar erst ein Jahr oder ein paar Jahre später, wie besonders das eigentlich war, was man da erlebt hat. Ne? Und so wie eben hier auch. Ne? Und ja gut, dann war das Linientraining dauert auch so 4, 5 Wochen. Ich glaube, es waren 5 Umläufe, die du geflogen hast. Der letzte war dann immer Los Angeles oder San Francisco. Und dann warst du fertig ausgebildeter Co-Pilot. Und genau, dann ging es los. Mein ersten Umlauf, den ich dann hatte als fertig ausgecheckter Co-Pilot, das werde ich auch nicht vergessen, der war nach Bangkok. Und dann, das war auch mit dem Ausbildungskapitän, das war aber Zufall. Ja, und der kam so an und wie gesagt, ich war noch nie in Bangkok. Ja, ich war auch privat noch nie in Bangkok. Und wir haben so das Briefing gemacht und es ging darum, wer da hinfliegen wollte. Und eigentlich flog dann immer der SFO, diesen langen Flug hin. Und Jetzt war es aber so, dass der Kapitän gerne die mittlere Pause haben wollte und dann sagte der SFO, nee, wenn er die nicht hat, dann will er noch nicht hinfliegen. Und okay, dann nicht. Dann hat er mich gefragt, willst du denn nach Bangkok fliegen? Sag ich, klar, logisch, ne? Und dann bin ich hingeflogen, habe dann die letzte Pause gemacht und ja, der SFO hatte keine Landung, hat die erste Pause. Aber egal, das war jetzt nicht so schlau, aber von ihm. Witzig war aber dann, wir gingen dann Richtung Briefingraum, ja, und dieser Ausbildungskapitän, das werde ich auch nicht vergessen, der sagt dann so ungefähr 2 Meter vom Briefingraum, ach so Klaus, ja, wenn du da hinfliegst, dann machst du jetzt ja das Briefing, ne? Und ich war Co-Pilot, war ja gerade erst auf die Lang-, ich hatte auf der Kurzstrecke noch nie ein Briefing gemacht, ich hatte sowieso noch nie ein Briefing gemacht. 2 Schritte, er sagte das, klopfte an die Tür, wir gingen rein. Und jetzt muss man sich noch vorstellen, dass das Bangkok-Briefing grundsätzlich in Englisch stattfinden musste, weil 3 regionale thailändische Flugbegleiter da waren und deswegen man das Briefing immer in Englisch gemacht hat. Und der Kapitän sagt, ja, good evening, we'll fly to Bangkok today. Our first officer, Mr. Klaus Harder, is conducting the flight. So he will do the briefing, all right. Und ich musste aber so lachen, ja, weil ich gedacht habe, geil, ne? Also das ist wirklich jetzt mal ins kalte Wasser geschmissen und habe dann erzählt, dass das Routing ja wie gewöhnlich ist und so, habe dann erzählt, wo wir langfliegen, also quasi wie immer, ne? Hatte ja gar keine Ahnung, das Wetter ist eigentlich auch sehr Standard für Bangkok, so aufgelockt, es könnte ein paar Gewitter, hat irgendwas erzählt, ja, und der Kapitän, der konnte nicht mehr, weil er das so hörte und er hat auch gedacht, wie geil, was erzählt er da, er war noch nie da, ne, und habe das dann also irgendwie hingekriegt und dann sind wir da hingeflogen, das war auch sehr lustig. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man da so ins kalte Wasser geworfen wird, weil da muss es halt irgendwie funktionieren. Ne? Ja. Das war echt lustig. Also das werde ich auch nicht vergessen. Und ach, das waren so viele lustige Dinge oder auch, ja, es waren, ich kann mich auch noch erinnern, da sind wir nach Mexico City, war der Checkout für den SFO, also irgendwann bist du ja Senior First Officer. Und dafür machst du dann eben auch noch Simulator-Training. Der Senior First Officer ersetzt den Kapitän ja während des Reisefluges.
Ja, und wenn der Kapitän dann auch mal eine Pause machen will, ne?
Genau, ja, weil wenn du 3 Piloten hast auf Flügen, die länger als 9 Stunden sind, hat man in der Regel 3 Piloten. Das ist eben ein Kapitän und 2 Co-Piloten, wovon einer der Senior First Officer ist. Können auch beide sein, aber einer ist als solcher eingeteilt und der sitzt dann, während der Kapitän Pause hat, auf der linken Seite. Und ja, genau. Und da hatte ich meinen Checkout nach Mexico City. Das war wirklich herausfordernd, weil Mexico City, der Anflug ist schon wirklich speziell. Es liegt 7600 Fuß hoch, also deutlich über 2000 Meter. Und man fliegt da, das ist quasi umgeben von Bergen, mitten in der Stadt dieser Platz. Und dann fliegt so eine 120-Grad-Kurve auf den Endanflug. Und ist halt dadurch, dass man so hoch ist, ist die Luft dünner und man hat eine relativ hohe Ground Speed. Das heißt, man ist schneller als gewöhnlich und eine relativ hohe Sinkrate. Gleichzeitig kommt man immer nachmittags an und ist die Gefahr, dass Gewitter da in der Nähe sind. Es war auch jetzt so, die waren aber in der Nähe, nicht direkt am Platz, aber es hat da sehr stark geregnet. Und es war so stark geregnet, als wenn jemand über dem Cockpit sitzen würde und so eimerweise Wasser überschütten. Also das, die Scheibenwischer waren an, volles Rohr, aber du hast erst quasi an der Entscheidungshöhe hast du die Bahn sehen können. Ne? Und ja, das war wirklich herausfordernd, aber hat alles gut geklappt und werde ich mich auch immer wieder daran erinnern. Ich war häufig in Mexiko, ich habe das gerne, bin da gerne hingeflogen, aber es war wirklich, ist immer anspruchsvoll, dieser Platz da. Ne? Das war auch krass.
Gerade weil du es erzählst von der Landung, das würde mich noch interessieren, kam es ja vorher von der 737, da hast du im Prinzip genau gesehen, also es hat sich normal angefühlt sozusagen, aber jetzt auf einmal ein Stockwerk höher zu sitzen, also sehr viel weiter oben als das Fahrwerk, weil in einem kleinen Flieger fühlt es sich ja eher so an, wenn du landest, als würde dein Po im Prinzip auch landen, aber in der 747, dieser Blickwinkel, wie hat sich die Umstellung für dich angefühlt?
Ja, genau, erzählte ich ja von der allerersten Landung in Jakarta, da ist ja noch so, du weißt zwar aus dem Simulator, du musst deutlich früher ziehen und du hörst ja den Radar Altimeter, also den Radarhöhenmesser, der wie er 50, 40 oder 50, 40, 30 so runterzählt und dann ziehst du halt und trotzdem ist das Bild, wenn du musst dir das ja vorstellen, das weißt du ja, erzähle ich dir nicht. Also wenn man landet und auf kleineren Flugzeugen ist es halt so, dass peripher die Gebäude größer werden, also wenn man sich dem Boden nähert. Und das ist auch so ein Blick, den man mit aufnimmt. Man sollte normalerweise ja irgendwann eben ziehen, also quasi einen Break machen, die Sinkrate brechen und den Blick ans Ende der Bahn richten, dass man quasi richtig ausgerichtet ist. Gleichzeitig gehen peripher links, rechts, werden die Gebäude größer auf kleineren Flugzeugen und dann wird das Flugzeug sich hinsetzen. Also in dieser Kombination passiert das. Das passiert natürlich bei einer 747 anders oder nicht so stark, weil man ja viel höher sitzt. Und deswegen war die erste Landung in Jakarta auch so, dass ich ein bisschen spät diesen Break gemacht habe und auch nicht stark genug, weil man irgendwie immer noch in einem richtigen Flugzeug das von seinem alten Flugzeug vielleicht kennt. Und deswegen ist die Umstellung da dann so gewesen. Aber es geht relativ schnell. Was viel witziger ist, ist, wenn man Kollegen auf dem Jumpseat hat, jetzt auf dem Airbus oder auf der 737 früher, die aber Langstrecke, also 747 geflogen sind. Weil wenn man die dann auf dem Jumpseat mitnimmt und man macht die Landung, wie man sie immer macht, dann sieht man, dass die kurz vor der Landung sehr verkrampft da sitzen und alles anspannen, weil sie denken, es muss gleich einen Einschlag geben. Weil, wie gesagt, deren Bild ist ja ganz anders. Das sieht ja so aus, als wenn es jetzt eben, sie müssten ja viel früher das Flugzeug abfangen von der Sicht her. Deswegen ist das umgekehrt dann eben auch spannend, ja.
Ja, nur dass man umgekehrt dann eher eine lange Landung macht, wenn man das Muster wieder auf ein kleineres wechselt, ne? Und dann lange ausschwebt eher.
Richtig, ganz genau. Ganz genau. Ich kann mich auch erinnern, als wir zusammen geflogen sind, war das auch für mich nach langer Zeit mal wieder in einem kleinen Flugzeug. Ich habe gedacht, ich habe mir immer nur gesagt, nein, das musste sein, das musste sein, das musste sein, das musste sein. Aber das ist...
Habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, natürlich nicht. Das habe ich natürlich versucht, nicht so zu zeigen. Ja, ist ja klar. Ja.
Ja, nur man muss halt auch tatsächlich sagen, also ich kann es mir absolut vorstellen, ich meine, man muss vielleicht dazu erklären, ne, du warst jetzt schon mehrere Jahre, bist schon auf dem A320 als Kapitän und wir haben uns so eine kleine Propellermaschine gemietet und da ist halt wirklich, wenn das Rad den Boden berührt, dann sitzt dein Po, keine Ahnung, 20 Zentimeter über dem Asphalt, bisschen übertrieben gesagt, ja. Und ja, kann ich mir vorstellen, weil im Airbus sitzt du, glaube ich, wie hoch sitzt man da, drei Meter?
Ja, du sitzt also irgendwo zwischen 3 und 4 Metern sitzt du da.
Genau.
Denn die Nase ist ja noch ein bisschen höher, also sind es dann eher 5 Meter.
Ja, das ist dann schon ein deutlicher Unterschied auch.
Ja, das ist definitiv. Ja, das ist schon lustig. Also das ist jedes Mal, wie gesagt, jedes Mal lustig. Mal gespannt, wenn ich auf die Langstrecke irgendwann wieder wechsle, wird es mir auch wieder so gehen. Ja.
Ja.
Das ist echt witzig. Und also was habe ich noch erlebt? Wir sind mal nach Boston geflogen und für mich war das erste Mal nach Boston. Irgendwie war schon ein paar Jahre auf der 747, aber hatte sich so nicht ergeben. Und das war Anfang März und ich hatte dann so ein iPhone geschaut oder wann oder wie das Wetter da ist irgendwie. Das war dann die ganze Zeit so 8, 9 Grad und an unserem Ankunftstag 0 Grad und Schnee und danach wieder 8, 9 Grad. Und ich dachte mir, das ist ja komisch, ne? Und
gerade wenn du da ankommst, das schlechtes Wetter.
Richtig, genau. Und das ist halt so ein typisches Blizzard-Szenario. Und das hatten wir dann auch gesehen. Wir kamen zum Briefing und hatten dann gesehen, dass da so ein Blizzard reinzieht. Und der zog so von Südwesten rein über Philadelphia, New York, Washington. Und der sollte aber ungefähr 2 Stunden nach unserer Ankunft sollte es erst anfangen zu schneien in Boston. Okay, der Kapitän war recht neu auf der 747 und dann wollte ich da, glaube ich, hinfliegen. Oder ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ein bisschen extra mitgenommen, weil wir gedacht haben, okay, das kann ja sich auch ein bisschen schneller entwickeln. Und vor allen Dingen unser Alternate war nicht eben New York oder Washington oder Baltimore oder whatever, weil das alles nicht ging, sondern unser Alternate war Bangor in Maine. Das ist ganz oben in der äußersten Ecke der USA. Und wir haben das genommen, weil wir ja nicht wussten, welche Leute mit uns fliegen und ob die irgendwelche Probleme mit der Immigration haben, wenn wir jetzt ein Alternate in Kanada nehmen würden. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir da rausweichen müssen, dann wäre das doch schlau, das da zu machen. So. Wir gehen raus, gehen zum Flieger und alles gut. Und dachte ich zumindest, ja, der Kapitän kommt vom Outside-Check zurück und sagt, ja, nee, wir haben da ein technisches Problem da auf der einen Tragfläche, da tropft ein bisschen Treibstoff aus der Tragfläche, warum auch immer, in dem Überlaufventil kommt da Treibstoff raus. Okay, die Technik sieht das angeschaut, ja, nee, das muss erst repariert werden, das dauert länger und den Flieger können wir jetzt nicht nehmen. So, und dann, ja, das Flugzeug gewechselt. Das dauert natürlich, das ganze Catering muss ausgeladen werden, wieder umgeladen werden. Und der Flieger, der musste noch gereinigt werden, weil der ja gerade irgendwo herkam, der neue und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten ungefähr 2 Stunden Verspätung. Und das Wetter hatten wir uns ja schon genau angeschaut, sodass wir jetzt halt quasi genau zu der Zeit dort eintreffen sollten, wo dieser Blizzard da reinzog. Okay, also wir nochmal deutlich mehr Sprit mitgenommen für diese Situation. Der Alternate konnte aber gleich bleiben, weil also die Entfernung von Boston nach Bangor ist ungefähr Hamburg-Frankfurt. Also da, bis es dahin zieht, das konnte man abschätzen, dass es nicht so schnell gehen würde dann. Naja, wir also losgeflogen und bis wir, also selbst im Sinkflug war noch alles völlig normal und auch das Wetter, diese Artis von Boston war die ganze Zeit völlig normal. Und irgendwann dann in, keine Ahnung, 10.000 Fuß hieß es dann, ja, dass wir jetzt mal das Holding, ins Holding fliegen sollten. Und da haben wir das Wetter eben, das aktuelle Wetter bekommen. Und da war es dann eben ja, Heavy Snow und schlechte Sicht und Wind und so. Also war wirklich schlecht. Naja, wir das mit den Bedingungen dann ausgerechnet. Es wird dann auch die Bremswirkungen gemessen, die wirklich nicht toll waren. Es ausgerechnet, ja, würde alles gehen mit unserem Gewicht. Und dann waren wir aber die Nummer 2 für den Anflug und vor uns ist eine 737 von United, habe ich angeflogen. So, und die sind dann gelandet. Wir waren dann auch auf dem ILS im Anflug. Der Kapitän ist geflogen dann. Und die 737, wir haben dann gefragt, nachdem die gelandet waren, ob sie die Braking Action reporten können. Und der Kollege sagte dann, dass sie fairly poor gewesen ist. Also hätten den letzten Exit auf der Runway, bevor die zu Ende gewesen ist, hätten sie so bekommen, so gerade eben. Ne?
Okay. Oh, wow.
Also mit der Information haben wir dann gesagt, gut, starten wir mal besser durch. Also ein Go-Round gemacht. Wieder ins Holding geflogen. Wir hatten genug Sprit dafür, ja, da extra eingepackt. Okay, die müssen jetzt einmal die Bahn räumen. Und dann können wir eventuell das nochmal probieren, je nachdem, wie die Bremswirkung war. Das haben die noch gemacht und dann wollten sie uns, also es dauert ja so 40 Minuten, so eine Bahn räumen, dann wollten sie uns als erstes anfliegen lassen, weil wir eben die Nummer 1 wären. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht, sollten dann halt nochmal jemand anders, also wie für eine 737. Ja. Ja, okay, dann haben sie das gemacht. Aber die Bremswerte, die das Auto gemessen hat und das Wetter, wir haben es ja selber nicht gesehen, weil wir waren nur in Wolken, war anscheinend so, dass sie da selber kalte Füße bekommen haben. Jedenfalls haben sie halt der 737 vor uns einen Go-Around gegeben und uns auch. Und wir sind dann halt direkt nach Bangor diverted. Also weil das war halt einfach, wäre nicht möglich gewesen, da zu landen von den Bedingungen her. Ja, und dann sind wir eben nach Bangor geflogen. Da waren wir dann die Ersten, die da angekommen sind. Das muss man sich so vorstellen wie so ein Platz, so wie in Bremen halt, nur kleiner. Ne? Und halt sehr ländlich gelegen und so halb militärisch vielleicht noch genutzt. Sind wir da gelandet. Wir mussten auf dem Vorfeld stehen, weil eine Fingerposition ging nicht, weil das nicht ausgelegt war für eine 747, dass man da einen Finger ranfährt. Und der Strom konnten wir auch nicht kriegen, weil das war auch nicht da für eine 747 ausgelegt. Also musste unsere APU, das Hilfstriebwerk, dann da laufen. Okay. Jetzt standen wir
also
da.
Also kann man so sagen, Generator, der über Sprit vom Flugzeug halt versorgt wird, der läuft bringt dann den Strom.
Genau, jetzt mussten wir überlegen, was wir machen, weil dieser Blizzard oder dieser Schneesturm, der sollte ja noch ein paar Stunden andauern. Jetzt kann man ja verschiedene Szenarien durchdenken. Also diese Crew, die den Rückflug macht nach Frankfurt, könnte ja auch nach Bangor kommen und den Flieger übernehmen, weil bei uns durch die Verspätung und weil wir nur 2 Piloten waren, ist dann irgendwann noch eine Frage der Flugdienstzeit, wie lange wir noch warten können, bis wir dann nach Boston fliegen können. Und die nächste Frage, die sich dann ergab, weil es landeten während der Zeit, wo wir da warteten und überlegten, immer mehr Flieger. Also es landet die Air France mit einer 747 oder Aer Lingus mit einem A330 und es landen halt immer mehr Langstreckenflieger. Und dieser Ort Bangor ist halt, ja, ist keine Ahnung, wie viele Einwohner das hat. Ich schätze mal 50.000 höchstens. Also ist auf jeden Fall nicht groß. Sodass man auch überlegen muss, okay, wenn wir jetzt hier bleiben müssen, ja, dann sollten wir uns recht frühzeitig dafür entscheiden, weil das Wetter in Boston wurde nicht besser. Und dass die Crew mit dem Auto von Boston nach Bangor kommt bei so einem starken Schneefall, das ist, also wie gesagt, Hamburg-Frankfurt-Entfernung, das ist auch alles Quatsch. Also haben wir dann letztendlich entschieden, mit Zusammenarbeit natürlich mit unserer Verkehrszentrale in Frankfurt, dass es das Beste ist, wenn wir in Bangor bleiben. Zumal eben, bevor die anderen auf die Idee kommen, die alle da gelandet sind, das auch zu machen.
Ja, weil die sonst alle Hotels belegen, ne? Und dann.
Korrekt. So, wir haben dann uns entschieden und der Immigration Officer, wir waren ja die Ersten zur Landung, der kam dann auch an Bord gleich und er sagte gleich, also wenn wir hier bleiben würden, dann müssten entweder alle aussteigen oder sonst, also nicht, dass hier jetzt hier fünf Leute aussteigen, das würde nicht gehen. Und er wäre im Moment der einzige Immigration Officer am Airport. Alles klar.
Oh je.
So, ja, das heißt, also wir haben uns dann, wie gesagt, haben einen kurzen Brainstorming gemacht, wie gesagt, mit unserer Verkehrszentrale zusammen und haben dann gesagt, okay, bleiben wir hier. Insgesamt haben wir 11 Hotels benötigt für die ganzen Passagiere. Es waren ungefähr 400 Passagiere. Und der Einreiseprozess hat bei diesem einen, am Ende waren es nachher drei Immigration Officer, die dann da waren, hat aber trotzdem so 3,5 Stunden gedauert. Aber die Gäste
Nur
haben
für
ihr Gepäck
eure
bei uns.
Maschine?
Nur
Oder
für
war
unsere
das
Maschine.
gleichzeitig
Ja,
mit
genau.
den anderen, die
Nein,
dann
nein.
auch noch
Die anderen haben ja dann gemerkt, dass wir da geblieben sind. Und die Air France ist dann wieder gestartet, wahrscheinlich irgendwo Richtung Kanada. Und die anderen Flieger, die da waren, bei denen, das haben wir am nächsten Tag dann gesehen, haben die Leute an Bord übernachtet oder im
Nee.
Terminal. Ja, das ging nicht
Was?
anders. Es war eine Vollkatastrophe für die natürlich, ne? Und wir hatten noch das Erlebnis, das war cool, wir sind halt da angekommen und haben, wie gesagt, 11 Hotels und wir wurden dann ins Black Bear Inn gefahren. Das liegt irgendwo in der Pampa, ich weiß nicht mehr, wo es liegt, und zwar mit so einem amerikanischen Schulbus. Und das werde ich auch nicht vergessen. Ne? Also, abgesehen davon, es war keine bequeme Reise, weil diese Bänke ja für Kinder ausgelegt sind. Kann man sich ja vorstellen, wie man da jetzt so drin sitzt. Ne? Aber eine ganze Crew sitzt in diesem Schulbus und fährt ins Black Bear Inn irgendwo in der Pampa. Das war auch sehr besonders. Und das war aber das wirklich alles cool, wie das gelaufen ist. Und am nächsten Tag sind wir dann irgendwann zum Airport gefahren. Und der Plan war dann, dass wir direkt weiterfliegen, also von Bangor nach Boston, unsere Passagiere dort aussteigen lassen und dann weiter direkt nach Frankfurt mit den neuen Passagieren. Also, weil die ja dann eben auch einen Tag vorher nicht wieder da nach Frankfurt fliegen konnten und das eben koordiniert mit der Maschine, die an dem Tag dann gekommen ist. Und es fing schon damit an, dass wir in Bangor ins Terminal gekommen sind und es war, kannst du dir nicht vorstellen, es hatte ja dann da auch in der Nacht angefangen zu schneien. Und zwar, keine Ahnung, 30, 40, 50 Zentimeter, unheimlich viel. Und dann ging die Temperatur ja, wie versprochen, auf diese 9 Grad hoch. Und dieser ganze Schnee begann sofort zu schmelzen. Das heißt, das Dach war undicht, es hat überall reingeregnet, dieses Terminal. Das waren eher chaotische Zustände. Wir sind, als wir an Bord gegangen sind, de facto eigentlich auch wollte jemand unseren Pass sehen, noch sind wir wirklich kontrolliert worden, weil das war halt alles, das ganze Terminal war ja auch voll mit Menschen, die da irgendwie sich in irgendeine Ecke legen wollten und schlafen wollten. Das war wirklich krass, ne? Wir sind dann an Bord gegangen und Flieger musste noch enteist werden, weil da diese ganzen Schneemassen von der Nacht dann noch drauf lagen und das hat auch richtig lange gedauert, aber letztendlich sind wir dann von Bangor über Boston wieder nach Frankfurt geflogen. Und ja, ich hatte den Umlauf requestet, um das erste Mal in Boston zu sein und hat jetzt hier nicht geklappt. Ja,
Bist
sind wir
in Bangor gelandet.
Genau.
Aber
Aber
dafür eine sehr große Erfahrung reicher geworden.
ja. Oh ja. Oh ja, das war wirklich, es ist definitiv eine sehr große Erfahrung gewesen, ja.
Gab es so ein ähnliches Szenario später dann nochmal, dass du schon sagen konntest, ja, macht euch keine Sorgen, hatte ich alles schon mal. Ich kenne mich da ein bisschen aus.
Ja, also du konntest ja so ein bisschen Feedback geben an der Verkehrszentrale, weil die müssen ja von da dich auch beraten, ob das Sinn macht, an dem Airport zu übernachten. Und ich habe halt, nachdem wir wieder da waren, sind wir halt hingegangen, haben es auch mal direkt berichtet, weil sie meinten halt, Bangor wäre ja schon ein guter Airport, damit man da übernachtet. Also falls sowas nochmal kommt, dann habe ich halt gesagt, ja, das ist ja nur deswegen gut gegangen, weil wir die Ersten waren, die da waren. Ne? Wenn wir jetzt hier die Nummer 3 gewesen wären, dann wäre überhaupt kein Hotel möglich gewesen. Dann wäre halt der Airport nicht gut. Und dann muss man eben vielleicht überlegen, kann man nicht doch irgendwo nach Toronto oder Montreal fliegen, wo es ja viel mehr Hotels gibt und auch eine eigene Station. Hier war das so, die ganze Organisation haben zwei Frauen gemacht, die beide um die 70 waren. Und das war irre. Also, die haben eigentlich da so ein Reisebüro geleitet. Die waren aber die haben Reisen für Deutsche veranstaltet. Die kamen irgendwann, was weiß ich, 40 Jahre vorher mal aus Deutschland, aus Schwaben und sprachen ein bisschen Deutsch. Und wie auch immer man die organisiert hat, die haben die ganzen Hotels organisiert. Und danach noch haben die dann auch das Flugzeug, während wir dann von Bord gegangen sind, so grob gereinigt. Also, im gröbsten Sinne, ne? Das fand ich völlig irre. Also das
also
muss man sich
zu zweit so eine ganze 747
ja.
sauber machen, das ist schon, vor allem die sehen ja auch aus nach den langen Strecken teilweise.
Naja, natürlich.
Immer wieder verwundert, wie die Leute das eigentlich hinkriegen und ob die sich zu Hause auch so benehmen, aber und bin dann immer wieder verwundert, wie das Cleaning-Personal das auch wieder aufgeräumt und schön bekommt. Ja.
Zum Glück gibt es ja heute keine Zeitung mehr an Bord oder so. Das war ja dann früher auch nochmal, die Welt am Sonntag quasi komplett verteilt war irgendwo oder so. Ne? Das ist ja heute in der Regel alles nicht mehr so. Ne? Aber das war also, wie gesagt, das war schon. Und da haben die das eben auch gerne aufgenommen, dieses Feedback, dass es doch sicherlich sinnvoller ist, an größere Plätze zu fliegen, wenn die Gefahr besteht, dass man übernachten muss. Ne? Also man kann ja gerne an so einem kleinen Platz fliegen, wenn man nur auftanken muss und dann irgendwann wieder zu seiner ursprünglichen Destination kommt. Aber wenn die Gefahr besteht, wie bei so einer Blizzard-Situation, dass man übernachten muss, dann ist es sicherlich schlauer, da dann an einen größeren Platz zu fliegen.
Ja, ich will mir gar nicht vorstellen, die Leute, die im Flugzeug geschlafen haben. Also das geht ja in so einem Business-Class-Sitz, geht das noch irgendwie klar, ja. Da bist du einigermaßen bequem, ne? Aber in so einem Economy-Sitz?
Ja, aber die Alternative, das Terminal, wie gesagt, das war klein und vor allem regnete das überall rein. Da stand überall Eimer oder der Teppich war nass. Also das war jetzt auch nicht irgendwie besser. Und die konnten halt, also ausreisen durften die nicht, da wurde schon drauf geachtet, nur bei unserer Einreise, das war halt wirklich chaotisch, dann, ne? Also quasi als wir dann wieder an Bord gingen, die Kontrollen waren die auch eher überfordert und das war definitiv eine Erfahrung und ich wollte gar nicht wissen, wie das auf diesen anderen Fliegern da ausgesehen hat, das ist schon richtig.
Ja, da musst du auch die ganze Nacht die APU laufen lassen, um Heizung zu haben, sozusagen, ne?
Ja, klar, weil das hat ja in der Nacht fing es ja auch an zu schneien. Das heißt, da fing es ja auch richtig heftig an zu schneien, so um die 0 Grad. Und du musstest ja die APU laufen lassen, eventuell sowieso schon mal tanken und so. Sonst, klar, ging ja nicht anders.
Wahnsinn, ey.
Ja, das war echt cool.
Das hatte ich zum Glück noch nicht. Also ich hatte nur den gleichen Fall schon mal wie am Anfang deiner Geschichte. Dass auch irgendwo leider Treibstoff rausgelaufen ist beim Outside-Check und wir dann einfach das Flugzeug wechseln mussten und so um die 2 Stunden Verspätung damit eingeholt haben. Aber das hat dann zum Glück super funktioniert und ich war auch überrascht, wie positiv die Gäste das aufgenommen haben. Also die haben das dann größtenteils alle gut verstanden, dass das jetzt aus Sicherheitsgründen der beste Weg ist.
Klar.
Ich hätte mir durchaus gedacht, dass es noch die ein oder anderen Leute gibt, die da vielleicht nicht so weit denken und dann sagen, oh, jetzt habt ihr mir meinen Urlaub kaputt gemacht oder meine Reise. Aber das ging super. Also da war ich auch froh drum.
Ja, super. Ja, das ist klar. Manchmal ist das natürlich so eine Nachricht, will ja keiner gerne hören. Ja, jeder hat ja, und du weißt ja auch nie so genau, was jeder im Gepäck mit sich trägt. Also welcher Passagiere, welche Geschichte hinter sich hat. Und wenn dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten da kommen, klar, das mag ja keiner gerne hören. Aber Safety First ist ja immer logisch und muss immer als erstes kommen. Und deswegen alles andere muss eben immer hinten dran stehen.
Ja. Absolut.
Ja, Wahnsinn, ja. Ich hätte noch einige Geschichten mehr, aber vielleicht machen wir auch nochmal einen zweiten Teil davon, sonst wird das vielleicht irgendwie auch alles, also ich hätte bestimmt nochmal so viel Zeit oder so viele Geschichten, die ich erzählen könnte, aber vielleicht können wir davon nur einen zweiten Teil machen.
Auf jeden Fall, da wäre ich sehr, sehr froh drum. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde rum. Also für mich, das vergeht immer so schnell, ne? Wenn ich so da sitze und dir zuhöre und mir das versuche vorzustellen. Eine Abschlusssache fände ich noch ganz interessant zu fragen. Ja. Und zwar die 747 ist ja auch insofern besonders, dass sie auch so eine besondere Ausstiegsluke hat auf dem Dach. Da wollte ich nochmal mit dir drüber reden, ob du da schon mal irgendwie rausgeklettert bist, Selfie gemacht hast oder irgendwas. Und ob du die Geschichte hinter der Luke kennst.
Also die Geschichte hinter der Luke ist meines Wissens nach relativ simpel, weil du auf der 747 kannst du die Fenster nicht öffnen. Also die meisten Flugzeuge haben Fenster, die du zur Seite öffnen kannst. Und das geht auf der 747 nicht. Und deswegen muss es immer einen alternativen Fluchtweg geben aus dem Cockpit, Normalerweise ist ja die Cockpit-Tür, aber während, wenn jetzt die zum Beispiel verklemmt wäre oder zu wäre, kämst du ja nicht raus. Und dementsprechend gibt es eine Luke, die du am Dach so nach innen aufklappst und dann kannst du da rausgucken und dann kannst du von nach hinten auf die 747 gucken. Und es gibt so keine Seile wie auf dem Airbus oder so, wo du dich runterhangeln kannst, sondern im Prinzip so eine, ja quasi so eine Drahtrolle, die aufgewickelt ist und du sollst dich erstmal da raus und dich daran festhalten und dann erstmal im freien Fall würde die dann am Ende gebremst werden, sodass du dann auch das überlebst, wenn du unten ankommst. So die Theorie.
Hat das schon mal also jemand gemacht?
Den Mutigen gehört die Welt, wenn du das machst. Also es gibt natürlich Tests, wo sie dann gucken, ob diese Dinge auch wirklich funktionieren. Aber ich denke mir, also aus der Höhe würdest du den Sprung nicht überleben. Ne? Und ich denke mir aber, wenn es jetzt wirklich, wenn du da raus müsstest, ja gut, was willst du machen? Ne? Du musst halt dich dann an diesem, ja, wie gesagt, das ist so ein Griff und der ist an so ein schwerer Draht befestigt und der würde über so eine Rolle dann abrollen, erst irgendwie wie im freien Fall und dann gebremst werden. Wie gesagt, soweit die Theorie.
Und davon gibt es dann auch 4 Stück für jeden, der dann
korrekt
im Cockpit wäre. Okay.
Korrekt.
Wow. Das muss ich mal gucken, ob es dazu Videos gibt. Ich kenne sonst nur die Abseilmethode mit diesen geknoteten Seilen, die ich auch schon recht mutig finde. Das kennt man ja aus dem Safety-Training. Und so hat man schon mal gesehen, wie das dann funktioniert. Nee, cool.
Genau, für die nächste Story, es gibt noch ein zweites kleines Loch, zumindest in der 747-400. Aber das verrate ich dann bei der nächsten Episode, was es damit auf sich hat.
In dem Sinne ein kleiner Cliffhanger, um dran zu bleiben.
So sieht's mal aus, genau.
Hey, cool. Dann freue ich mich, dass du uns heute wieder mit deinen Geschichten bereichert hast. Und freue mich schon auf die nächste Episode, wo das nächste Rätsel aufgelöst wird. Und ich würde sagen, dann wünsche ich dir und natürlich auch unseren Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis bald mal wieder und always happy landings.
Ja, always happy landings. Bis bald. Okay. Ciao.